Ich wollte heute, ich habe vorhin noch ein Wort gehabt, vielleicht ist es ein Rema für euch, dass Gott möchte, dass ihr die Flucht nach vorne ergreift. Kennt ihr das? Da waren wir schon ganz oft in unserem Leben, in der Familie, auch im Dienst, wo es scheinbar nirgendwo mehr weiterging und wo Gott uns sagte, die Flucht nach vorne. Amen. Und das möchte ich heute so ein bisschen mitgeben, vorweg vor der Predigt. Wenn ihr irgendwo steckt und nicht weiterkommt, flieht nach vorne. Angriff ist die beste Verteidigung. Amen. Nur so vorweg für jemanden, der es vielleicht braucht. Halleluja. Braucht ihr alle. Halleluja. Das war's für alle. Amen. Ja, also ich ermutige euch, die Notizen legen wir weg. Ich ermutige euch, in die Offensive zu gehen. Als Christen rauszugehen, offensiv zu werden. Nicht offensiv im bösen Sinne, sondern offensiv in der Liebe, offensiv im Dienst, rauszugehen und Reich Gottes zu bauen. Ja, und in dem Sinne ist Angriff die beste Verteidigung. Wir greifen nicht Menschen an, wir greifen böse Mächte an und wir gehen sie an, aggressiv. Wir wissen, was wir zu kämpfen haben, wie wir zu kämpfen haben, wann wir zu kämpfen haben, wo wir zu kämpfen haben. Und dann gehen wir geistlich vor und wir können Regionen, wir können Städte einnehmen für Christus. Glaubst du das? Amen. Und dazu braucht Gott nicht nur Pastoren, dazu braucht er auch dich. Amen. Jeden von uns, ganz egal wo du bist, ob du irgendwo an der Drehbank stehst und einen Teil dort drehst, in der Schule bist, ja, im Geschäftsleben, Gott braucht dich, um sein Reich zu bauen, um durchzudringen. Und du kannst für Jesus, mit Jesus, Reich Gottes bauen. Ich will euch einmal ganz kurz aufzeigen heute, wie ihr evangelisieren könnt, ganz gleich wo ihr seid, wie ihr Zeugnis geben könnt für Jesus. Und der größte Evangelist ist nicht Reinhard Bonnke, obwohl ich ihn sehr schätze und sehr mag. Auch nicht Billy Graham. Amen. Der größte Evangelist ist Jesus Christus. Und wenn du etwas lernen willst über Evangelisation, dann musst du auf das Leben Jesu schauen. Halleluja. Und er ist der Master, der Meister Evangelist. Der Master Evangelist. Amen. Der Meister Evangelist. Das Urbild, das Urgestein, der Erfinder der Evangelisation ist Jesus Christus. Und ich will heute aus Johannes 4 lehren. Johannes 4 von Vers 4. Und ihr habt die Geschichte wahrscheinlich schon zigmal gehört, aber heute nochmal ganz anders. Johannes 4 von Vers 4. Und hier begeht Jesus eigentlich auch nichts anderes als die Flucht nach vorne. Ja. Er geht einen ganz neuen Weg, er macht etwas total Verrücktes, total crazy, total weltfremd. Und er tut es und ist erfolgreich. Johannes 4, Vers 4. Er, Jesus, musste aber durch Samaria reisen. Ich kürze noch ein bisschen ab, er kommt nach Samaria, nach Sychar und geht zum Jakobsbrunnen. Da gibt es eine Frau, eine samaritische Frau, und er spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, zu McDonald's wahrscheinlich, nicht? Um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Denn die Christen haben keine Gemeinschaft mit den Nichtchristen. Eigentlich heißt es hier im Urtext, denn die Juden gebrauchen nicht die gleichen Gefäße wie die Samariter. Das wird nachher auch ganz wichtig werden. Die Juden gebrauchen nicht die gleichen Gefäße wie die Samariter. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Und dann geht die Diskussion weiter über das Wasser. Und Jesus wendet die Diskussion in die geistliche Richtung. Er sagt, es geht eigentlich gar nicht um das physische Wasser, es geht ums geistliche Wasser. Und dann spricht sie in Vers 15, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin und ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und jetzt war es ihr ungemütlich geworden. Sie merkte, Jesus sprach in ihr Leben hinein. Vielleicht war es ihr peinlich geworden. Und jetzt lenkt sie die Diskussion ab von ihrem Problem hin zu einer geistlichen Debatte. Wo muss man anbeten? Das war damals eine heiße Frage gewesen. Bete ich an in Jerusalem? Bete ich an auf dem Berg Gerizim in Samaria? Wo bete ich an? Und sie sagten, unsere Väter, Vers 20, unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet. Übrigens standen sie am Jakobsbrunnen in der Nähe des Berges und sie konnte den Berg sehen und sagte, Jesus, pass mal auf, du bist ein Jude, wir haben dort angebetet, unsere Väter. Und dann geht die Diskussion weiter und sie sagt, wo ist der wahre Ort anzubeten? Und Jesus sagt in Vers 23, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist die neue Position, der neue Ort, in dem wir anbeten. Nicht in Jerusalem, nicht in Samaria. Wir beten ein, an im Geist und in der Wahrheit. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Bis dahin. Also eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Wir merken gar nicht, was hier passiert. Eigentlich passiert hier eine Revolution. Und ich möchte es ein bisschen qualifizieren, eine Frauenrevolution. Die Frauen dürfen jetzt glücklich sein. Halleluja. Amen. Keine Emanzipation, aber eine Revolution für die Frauen. Halleluja. Und der Jesus geht nach Samaria. Das war damals ganz ungewöhnlich. Die Samariter mochten die Juden überhaupt nicht. Und die Juden mochten die Samariter auch überhaupt nicht. Wenn man zurückgeht in die Geschichte im Jahr 722, 21 vor Christus, da kamen die Assyrer und sie haben das Nordreich überfallen, haben viele von den jüdischen Leuten gefangen genommen, deportiert nach Assyrien und haben Assyrer angesiedelt dort in dem Gebiet. Und wisst ihr was? Die beiden Völker haben sich vermischt. Die haben geheiratet. Und daraus entstand die samaritische Rasse. Ja, das waren also Mischlinge. Das waren halbe Juden und halbe Assyrer. Das waren die Samariter. Sie waren weder jüdisch noch assyrisch. Genau dazwischen. Da sagten sich die Juden, Mensch, diese Halbbrüder sind gar nicht unsere Brüder. Die haben sich verbündet mit den Feinden. Sie haben Ehebündnisse geschlossen mit den Feinden. Stell dir mal vor, dein Vater wurde umgebracht von gewissen Volksgruppen und du heiratest jemanden aus der Volksgruppe. Bei uns Christen würde das gehen, aber als Nicht-Christ könnten wir das nie tun. Amen. Das wäre unmöglich. Und genau das ist dort passiert. Und die sagen sich, Mensch, diese Samariter sind eigentlich keine Juden. Das sind so abtrünnige Juden. Das sind so Halbjuden. Und dann kamen die Samariter trotzdem viele Jahre nach Jerusalem und haben Gott angebetet im Süden in Jerusalem. Und eines Tages wurde es ihnen zu viel. Sie sagten, wir bauen unseren eigenen Tempel. Und sie bauten im Jahr ungefähr 400 vor Christus ihren eigenen Tempel auf dem Berg Gerizim. Und das ist der Berg, den man sehen kann, wenn man am Jakobsbrunnen steht. Der gleiche Berg, auf den die Frau wahrscheinlich gezeigt hat. Unsere Väter haben dort angebetet. Haben mal dort angebetet. Und wisst ihr, diese Situation ist geladen voller Spannung. Denn sie macht ihm gerade einen Vorwurf. Wir haben dort mal angebetet. Jetzt nicht mehr. Warum nicht? Weil im Jahr 128 vor Christus die Juden im Süden sagten, genug ist genug. Unsere Halbbrüder da oben betreiben Götzendienst. Die beten nicht Jahwe an. Und sie haben eine Armee geschickt, eine Truppe geschickt und sie haben den Tempel, diesen samaritischen Tempel auf dem Berg Gerizim zerstört. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie groß der Hass war zwischen den Juden, den wahren Juden und den Samaritern. Amen. Und genau das macht sie Jesus zum Vorwurf. Ihr habt unseren Tempel zerstört und jetzt kommst du hierher und willst aus meinem Brunnen trinken. Da ist Spannung. Das sehen wir so gar nicht. Aber diese Frau sagt, das kann gar nicht sein. Wie wagst du es, hierher zu kommen? Eure Väter haben uns damals den Tempel zerstört und du kommst her und willst Wasser haben. Das geht nicht. Die Juden mochten die Samariter nicht, die Samariter mochten die Juden nicht. Ein frommer Jude sagte, mögen meine Augen niemals einen Samariter sehen. So sehr haben sie gehasst. Ein Jude wird niemals nach Samarien gehen. Niemals. Amen. Aber hier kommt Jesus und er ist ein wahrer Jude. Er war Jude durch und durch und er geht nach Samaria und er spricht zu einer Samariterin. Das war revolutionär. Und vielleicht hat er sogar seinen eigenen Dienst riskiert, weil er hingegangen ist zu den Feinden und ihr die gute Botschaft gebracht hat. Und ich will dich heute Morgen herausfordern. Bleib nicht nur hier in Judäa, in Jerusalem, in der Gemeinde. Geh raus zu den Samaritern. Geh raus zu den Leuten, die Jesus brauchen. Und erzähl ihnen von Jesus. Die Leute riechen vielleicht anders. Die reden anders. Die benehmen sich anders. Aber Jesus liebt sie. Amen. Und wir müssen aufwecken. Wisst ihr, wir haben oft ein falsches Heiligungsverständnis. Heiligung hat nichts damit zu tun, sich abzusondern von den Menschen. Heiligung heißt, sich abzusondern von der Sünde. Das ist Heiligung. Und so müssen wir Freunde haben in der Welt. So müssen wir Beziehungen pflegen hin zur Welt, zu den Samaritern, um sie für Jesus zu erreichen. Und er geht dorthin und spricht zu ihr. Er wusste ganz genau, da ist eine Frau in Samaria, die braucht ewiges Leben. Und er baut seinen ganzen Tagesplan um. Er plant diese Reise ein und er macht sich auf den Weg für eine einzige Seele. Und meine Frage heute Morgen ist, was bist du bereit zu investieren für eine einzige Seele? Wir wollen alle Veränderung. Wir wollen alle gesellschaftliche Transformation. Aber weißt du was? Es fängt an mit einer Seele, die du erreichst. Eine einzige. Und diese Seele erreicht noch jemanden und noch jemanden. So funktioniert Reich Gottes. Wie ein Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert. So geht das. Und du solltest da mitmachen. Jeder von uns. Wir haben Verantwortung. Ich kenne dein Samaria nicht. Aber es kann sein, dass Gott dich genau dort hinschickt, wo du nie hin wolltest. Zu deinen Feinden. Zu den Menschen, die sich über dich lustig machen. Und Gott sagt, geh hin und sag ihnen, dass Jesus sie liebt. Gott sagt, halte die Tür auf. Mach sie nicht zu. Und Jesus geht hin zu dieser samaritischen Frau. Und wisst ihr, sie war nicht nur samaritisch, sie war eine Frau. Und das war ein Problem. Das können wir heute gar nicht mehr nachvollziehen. Damals war es ein Problem. Ein Mann durfte nicht in der Öffentlichkeit zu einer anderen Frau reden. Das war verboten. Und schon gar nicht ein Rabbi, ein Gelehrter, ein Geistlicher. Das ging überhaupt nicht. Wisst ihr, damals war es so, wenn meine Frau meinetwegen irgendwo auf der Straße ist und sagt, Mensch, wie spät haben wir es denn? Und ich sie dabei erwische und sie fragt einen Mann, wie spät ist es? Dann kann ich zum Rechtsanwalt hingehen und sagen, meine Frau, sie hat sich falsch benommen, ich will die Scheidung. Und das war ein legitimer Grund. Weil sie auf der Straße zu einem anderen Mann gesprochen hat. Ohne böse Absicht. So war das damals. Ein Sohn sprach nicht zur Mutter auf der Straße. Lest nach, ist in den Geschichtsbüchern. Ein Sohn sprach nicht in der Öffentlichkeit zur Mutter. Das war nicht drin. Und die ganz geistlichen Pharisäer und Schriftgelehrten, die sprachen nicht nur zu Frauen, sie durften nicht mal eine Frau sehen. Und das war ein Problem. Wenn du morgens am Markt vorbeigehst und die ganzen Hausfrauen vorbeikommen, hast du ein Problem. Die waren so geistlich, die gingen den Frauen aus dem Weg. Das Problem hatten nicht die Frauen, das Problem hatten die Männer, die Pharisäer. Amen. Und sobald eine Frau kam, wenn jetzt die auf der Straßenseite kam, würden die schnell auf die andere Straßenseite gehen und sie würden in ihrer heiligen Manier ihre Augen schließen. Und sie würden nicht warten, bis die Frau vorbeigeht. Da können sie den ganzen Tag warten. Sie würden weitergehen. Sie würden weitergehen, mit geschlossenen Augen weitergehen und weitergehen. Und die sind ja so heilig, Wolke 7, ganz oben bei Gott. Und sie schauen auf keine Frau, nicht? Und sie gehen weiter und plötzlich kommen sie irgendwo ran und stoßen sich. Und damals gab es eine Bezeichnung, man sagt, das sind wie heißt es im Deutschen, Bruised and Bleeding, die geschlagenen und blutenden Pharisäer. Ja? Ständig voller Beulen und ständig Wunden, weil sie immer die Augen zumachten. Das ist wirklich wahr. Es ist kein Witz, die haben die Augen zugemacht, weil die so heilig waren. Die wollten ja bloß eine Frau sehen, nicht? Und sich verunreinigen, in keinster Art und Weise. Und hier kommt Jesus Christus. Und weißt du was? Er ist nicht nur Rabbi. Er ist der Sohn Gottes. Und vor ihm fallen die Engel nieder und sagen, heilig, heilig, heilig. Und er kommt und er spricht zu einer Frau. Deswegen sagte ich vorhin, Frauenrevolution. Ja? Er sieht den Wert der Seele. Und ihm ist ganz egal, was die Menschen um ihn herum von ihm denken. Er weiß nur eins, da ist ein Mensch, der braucht Jesus, der braucht Errettung. Und er geht hin und er bricht dieses Tabu. Das zweite übrigens. Das erste war, er geht nach Samaria. Das war ein Tabu. Das zweite war, er spricht zu einer Frau. Das macht man nicht. Schon gar nicht als Rabbi. Das geht nicht. Das war verboten. Die Jünger waren weg gewesen, die waren Essen holen gegangen. Und Jesus spricht mit einer Frau. Und er, nicht nur spricht er mit einer Frau, er spricht mit der Frau im Dorf. Wenn ihr wisst, was ich meine. Sie hatte 5 Ehemänner gehabt. Und hat sie aufgehört, Eheverträge zu schreiben. Amen. Und wir wissen nicht, wie viele sie hatte zwischen Nummer 5 und dem Mann, mit dem sie die Nacht geschlafen hat. Sie war eine Prostituierte. Und jetzt wird es wirklich haarig und gefährlich für Jesus und für seinen Dienst. Er spricht zu einer Frau in Samaria und diese Frau ist nicht ohne. Ich stelle mir vor, als Jesus da am Brunnen stand und die Frau kam, nicht? Und wisst ihr, Jesus war ja, wie wir wissen auch aus der Theologie, er war ja vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Und er war nicht hässlich. Er war nicht hässlich. Er war einer der schönsten Juden, die es damals gab. Toll gekleidet, Jesus. Nicht, nicht der komische Jesus, der am Kruzifix hängt. Der sieht schrecklich aus. Ne? Nein, er war perfekt Mensch. Er hatte die perfekten Muskeln gehabt. Die perfekten Gesichtszüge. Er sah hübsch aus. Ein toller Mann. Nicht? Und er steht unter dem Jakobsbrunnen. Und da kommt die Frau heran. Wow. Guter Kunde. Das waren reale Menschen. Ja? Die hatten reale Gefühle, reale Gedanken gehabt. Ja? Aber Jesus war ganz anders. Er hatte andere Absichten mit ihr. Und er erkannte ihre wirklichen Bedürfnisse. Und das war nicht das Bedürfnis nach Sex. Das Bedürfnis nach Liebe, nach wahrer Liebe, nach Agape-Liebe, nach Gottes-Liebe. Verwechseln viele Menschen, nicht? Liebe und Sex. Zwei Paar Schuhe. Und er gibt dir das, was sie wirklich braucht. Wahre Liebe Gottes. Völlige Annahme. Frei von Anschuldigungen und Gesetz. Einfach nur Liebe. Anerkennung. Psychologen haben untersucht und die haben festgestellt, das Bedürfnis Nummer 1 weltweit, abgesehen von davon, wie alt du bist oder ob du Mann oder Frau bist, kulturübergreifend, das Bedürfnis Nummer 1 ist Liebe. Jeder möchte geliebt werden. Ohne Liebe geht's nicht. Wahre Liebe. Der Hunger, den Menschen haben, wenn sie sagen, Mensch, mir fehlt was, ich suche nach dem Sinn des Lebens, ist eigentlich ein Hunger nach Liebe. Sie wollen Liebe, wahre Liebe. Bedingungslose Liebe, das wollen Menschen. Und weißt du was? Wir als Gemeinde Gottes haben diese Liebe in uns. Römer 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Du kannst deine Ehefrau lieben, deinen Ehemann lieben, deine Kinder lieben, deinen Arbeitskollegen lieben. Du kannst sogar deine Feinde lieben. Das Potenzial ist da, ist in uns. Und du hast die Antwort auf die Fragen der Menschen in dir. Du kannst den Durst, den Menschen haben, mit Christus in dir löschen. Du kannst den Hunger, den die Menschen haben, mit Christus in dir löschen, stillen. Das geht, weil die Liebe Gottes ausgegossen wurde in dein Herz hinein. Halleluja. Er geht nach Samaria, dorthin, wo sonst keiner hingehen würde. Er spricht zu einer Frau. Das war verboten, das war Tabu. Und sie war eine Prostituierte. Alles, was er bis dahin getan hat, war aus menschlichen Augen verkehrt, total verkehrt. Und manchmal wird Gott dich Wege führen, die andere Christen vielleicht verurteilen werden. Aber wenn du weißt, dass Gott dich führt und solange es der Bibel nicht widerspricht, dann geh den Weg und du wirst Erfolg haben. Amen. Deswegen sagte ich vorhin, die Flucht nach vorne, neue Wege gehen. Johannes 4,4 sagt, dass Jesus durch Samaria reisen musste. Musste er gar nicht. Zumindest nicht aus geografischen Gründen. Er musste durch Samarien reisen, weil er vom Heiligen Geist getrieben war, aber nicht, weil es keinen anderen Weg gab. Wisst ihr was? Es gab einen Weg, der viel üblicher war. Wenn du aus Galiläa kommst, wenn du aus Judäa kommst, aus Jerusalem kommst zum Beispiel, und du willst nach Galiläa in den Norden, ja, dann würdest du Samaria jedenfalls umgehen. Du würdest einmal den Jordan überqueren, du würdest drei Tage lang extra marschieren, zu Fuß, den Jordan nochmal überqueren, um bloß nicht nach Samaria zu kommen. Das war damals die übliche Route, ja, für einen frommen Juden. Du gehst nicht nach Samaria, niemals. Du willst ja keinen Samariter sehen, keinem Samariter begegnen. Deswegen bist du so lieb und du gehst drei Tage extra zu Fuß. Und du überquerst den Jordan zweimal extra, nur weil du keinem Samariter begegnen willst. Und hier heißt es, Jesus musste aber durch Samaria reisen. Er ging einen neuen Weg. Das war revolutionär. Und so möchte Gott uns heute herausfordern. Wir sollen einen neuen Weg gehen. Wir sollen Menschen nicht mehr mit den alten Arten und Weisen erreichen. Mit dem gleichen Evangelium, mit der gleichen Botschaft. Ja, aber auf neue Arten und Weisen. Es gibt neue Wege, die der Heilige Geist aufzeigt und aufzeigen wird. Du musst mutig sein, diesen neuen Weg zu gehen. Ohne die Botschaft zu verwässern. Ohne Jesus als den einzigen Weg zu verleugnen, aber einen neuen Weg gehen. Und Jesus war es ganz egal, was seine Jünger sagten, was die Presse am nächsten Morgen drucken würde, nicht? Er ging diesen neuen Weg. Er ging durch Samaria. Er ging durchs Feindesland. Er war auf unbekanntem Terrain. Yes, das war er. Aber er wusste, er war auf dem Weg Gottes. Und so möchte Gott neue Wege verlegen, hinein aus der Gemeinde, hinein in die Wirtschaft, hinein in die Politik, hinein in die Wissenschaft, hinein in jeden Lebensbereich, hinein in das Vereinsleben. Gott möchte neue Wege legen, aus der Gemeinde, hinein in die Gesellschaft. Wege, die noch keiner beschritten hat. Aber ich möchte euch herausfordern, seid kreativ. Gott hat dich begabt. Er hat dir Gaben gegeben, die kein anderer hat in der Gemeinde. Nutze die Gabe, setz sie ein in der Gesellschaft. Aber tu es für Christus und stell so einen Weg her von der Gemeinde zur Gesellschaft. Und andere werden folgen, den gleichen Weg gehen. Und du wirst Menschen finden, die am Brunnen auf dich warten. Menschen, die niemals in die Gemeinde kommen werden. Aber du wirst den neuen Weg gehen. Du wirst hingehen und sie erreichen. Schließ dich einem Fischereiverein an. Sportfischer. Sei Sportfischer für Jesus. Oder einem Kaninchenzuchtverein. Halleluja. Züchte Kaninchen für Jesus. Geflügelzuchtverein, nicht? Was es so gibt, tu das, aber tu es für Jesus. Und leg diesen neuen Weg. Weißt du, bis jetzt sind alle um den Kaninchenzuchtverein herummarschiert, nicht? Und keiner ging durch. Geh du durch. Du hast irgendeine Gabe bekommen von Gott. Vielleicht bist du künstlerisch begabt. Dann male Bilder für Jesus. Erreich deine Kollegen in dem Bereich. Engagier dich bei Lesungen, wenn du irgendwie schriftstellerisch begabt bist. Ja? Dann veranstalte Lesungen. Aber bring deine Gabe ein, auch in die Gesellschaft. Und nutz die Kontakte, um Menschen von Jesus zu erzählen. Halleluja. Oft sind wir wie so ein Hefeklumpen im Teich. Irgendwo in einer Ecke, ne? So ein Klumpen Hefe. Aber die Hefe muss in den Teig hinein. Die Hefe muss den ganzen Teig durchsäuern. Ich meine, durchgären. Die Hefe muss durchgehen. Der Kuchen muss aufgehen. Und das Reich Gottes ist wie Hefe, wie ein Sauerteig, der unter einen anderen Teig gemischt wird. Das Mischen ist sehr wichtig. Sonst hast du irgendwo eine große Hefeblase. Blub, ne? Und der Rest ist platt. Ne? Schlecht gerührt. Und genau da sind wir heute. Wir sind schlecht gerührt. Wir sind nicht Salz der Erde. Wir sind irgendwo ein Stück, ein Klumpen Salz in der Suppe, irgendwo in der Ecke. In der Ecke im Teller. Toll, ne? Soll der Ecke die Teller geben. Amen. Aber irgendwo ein Klumpen Salz. Sozusagen. Aber wir müssen gerührt werden. Wir müssen unter die Leute. Wir müssen neue Wege gehen. Und Jesus sagte, ich gehe diesen neuen Weg. Ich gehe nicht um Samaria herum. Drei Tage marschieren ist eh zu viel, ne? Ich gehe gerade durch. Halleluja. Amen. Deswegen sagte ich vorhin, Offensive. Flucht nach vorne. Greif den Feind an. Nicht die Menschen, den Feind, den Teufel. Tu Sachen, die du bisher noch nicht getan hast. Sei bereit für neue Wege. Natürlich Wege, die auf dem Wort Gottes basieren. Natürlich Wege, die vom Heiligen Geist kommen. Natürlich Wege, die Gott gewollt sind. Aber neue Wege. Halleluja. Und Menschen werden sagen, der ist doch daneben. Das haben wir noch nie so gemacht. Halleluja. Zum Glück nicht. Aber jetzt machen wir es so. Und jetzt passt das. Jetzt der Zeitpunkt da. Jetzt sollen wir durch Samaria gehen. Halleluja. Ich will dich herausfordern. Reich Gottes ist nicht nur für die Pastoren, Evangelisten und Propheten und so weiter. Reich Gottes ist für jeden. Du kannst Einfluss nehmen und du musst Einfluss nehmen auf die Leute um dich her. Wenn du eine gute Position hast in der Firma, mach deinen Einfluss geltend für Jesus. Amen. Wenn du den Angelschein hast, dann hol den größten Karpfen raus für Jesus. Amen. Nutz deine Connections, deine Beziehungen für Jesus. Halleluja. Angler unter uns. Halleluja. Amen. Ja, und dann waren die Jünger weg gewesen und die kommen zurück und die nähern sich langsam dem Jakobsbrunnen und Taschen voll gepackt, nicht? Und die sehen, Jesus steht mit einer Frau. Es war nicht zu übersehen, wer sie war. Auch damals nicht. Ja? Wahrscheinlich konnte man das Parfum schon von weitem riechen. Ne? Überall Make-up. Ne? Und dann so ein Ausschnitt. So ein Rock. In der heutigen Zeit. Damals war ein bisschen anders. Ne? Und sie kommen hin und sehen, Jesus spricht mit der Frau. Und denken sich, du meine Güte, morgen ist es in der Zeitung. Jüdischer Rabbi mit einer Prostituierten. Jesus, sag mal, geht's noch? Kaum sind wir weg und du stellst schon wieder was an. Leute, wir gehen unter, der Dienst ist vorbei. Mach den Laden dicht. Na? Und sie kommen zu dir und sagen, Jesus, wir haben dir dein Lieblingsessen mitgebracht. Und ihr sagt, ich will nicht. Moment mal, Jesus. Als wir weggingen, warst du hungrig. Du warst durstig. Und wir kommen zurück. Du sprichst in Samaria mit einer Prostituierten und du sagst, du bist nicht mehr hungrig. Was ist passiert? Das waren reale Menschen. Und wisst ihr, Jesus hat sie wahrscheinlich durchschaut. Und er sagte zu ihnen, ich habe eine Speise, von der wisst ihr gar nichts. Und sie meinten, sie hätten Jesus durchschaut. Und er sagt, Leute, ihr habt ja gar keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich habe eine Speise, von der ihr gar nichts wisst. Und er sagt, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und wisst ihr, plötzlich waren alle Argumente geschlagen. Er sagt, mir ist ganz egal, was ihr denkt. Ganz egal, was für komische und falsche Gedanken ihr habt. Mir kommt es nur darauf an, was Gott sagt und ich war ihm gehorsam. Und er sagt, ich habe soeben gegessen. Ich habe soeben den Willen Gottes erfüllt. Ich bin zufrieden. Ich bin satt. Leute, wir müssen aufhören zu denken, was andere über uns denken. Wenn du ständig nur denkst, was andere denken, hast du keine Zeit mehr, nach vorne zu denken. Weil du nur am Denken bist. Ja? Und Jesus sagt, lass sie stehen. Lass den alten Wein in alten Schläuchen. Geh neue Wege. Lass Menschen reden, lass Menschen schlecht machen. Geh den Weg, den Gott dir zeigt. Und geh ihn geradeaus. Geh durch Samaria, dorthin, wo Gott dich haben will. Amen. Lass dich ermutigen, Leute. Wir haben lang genug für Erweckung gebetet. Es ist Zeit, dass Leute aufstehen, was machen. Das, was passiert. Dass wir nicht nur reden, dass wir etwas tun, dass wir handeln. Dass etwas passieren kann, dass Gott uns gebrauchen kann. Und erst wenn du den ersten Schritt machst, kommt die Kraft Gottes. Weißt du was? Die Kraft liegt im Gehen. Hallo. Der Läufer, die Kraft des Läufers siehst du erst, wenn er läuft. Du kannst mit ihm reden, du merkst gar nicht, dass es ein Läufer ist. Der hat Hosen an, nicht? Aber der ist durchtrainiert. Aber wenn du ihn auf der Rennstrecke siehst, wenn er läuft, denkst du, wow. Und genauso mit uns. Wir haben so viel Kraft, die ist unsichtbar. Aber wenn wir ausbrechen und anfangen zu laufen für Jesus, dann wird die Kraft sichtbar werden. Matthäus 28, Vers 18 bis 20, ne? Wo Gott sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Diese Gewalt, diese Macht, diese Kraft kommt erst, wird erst freigesetzt, wenn du losgehst. Amen. Wenn du den ersten Schritt wagst, ich werde Mitglied im Sportfischerverein. Halleluja. Ich werde Mitglied im Kaninchenzuchtverein. Wenn du diesen ersten Schritt mal wagst und sagst, ich mache das für Jesus, dann wird Gott sich hinter dich stellen. Er wird es bestätigen und du wirst die größten Kaninchen haben. Halleluja. Amen. Amen. Wir waren mit Irene vor zwei Wochen essen. Ungefähr vor zwei Wochen. Haben wir unseren Hochzeitstag, genau, übrigens nachgefeiert, habe ich angekündigt, genau. Ja. Sie hat die Predigt noch nicht gehört. Halleluja. Amen. Ja, und dann haben wir nachgefeiert. Wir waren in einem leckeren Restaurant, ganz, ganz lecker gewesen. Aber der Chef dort hatte wirklich Not gehabt. Und er wusste nicht, wie er, also keine Kunden kommen. Das Essen war super lecker, wirklich, so ganz toll, ne? Für jeden zu empfehlen. Und aber er hatte keine Kunden. Und dann kamen wir ins Gespräch und wir sprachen über Jesus und so. Und dann vom Weggehen habe ich gefragt, ob wir ihn beten dürfen. Ja, jetzt gerade nicht, wir sind am Abräumen und so. Aber, sagte er, wenn Sie nach Hause kommen und beten und hier Kunden herkommen, dann werde ich, sagte er, an Ihren Jesus, dann werde ich auch an Ihren Jesus glauben, sagte er. Wenn viele Kunden kommen, ja, die waren wirklich in Not gewesen. Wir waren, glaube ich, wir waren zu zweit mit zwei Familien nur, zwei Ehepärchen waren nur da. Im ganzen Restaurant, alles leer. Lecker essen, wirklich lecker, ja. Und dann haben wir gesagt, wir werden beten. Bis zum 11. Februar, glaube ich, ist es, ne? Oder 12. Februar. Haben die Visitenkarte da gelassen und da hatten wir versprochen anzurufen. Wir haben gebeten, Irene. Und gestern fuhren wir nochmal dran vorbei. Wir haben wieder gebetet. Ja? Und weißt du, auf diese Art und Weise kann Gott Reich Gottes bauen. Der Kerl kommt nie in die Kirche. Niemals. Aber wir waren da essen. Und wir haben uns nicht geschämt für Jesus. Wir haben von Jesus erzählt. Und glaubt ihr, ich glaube, dass Jesus sich dazu stellen wird. Und dass er dort Kunden hinchecken wird. Wir hatten schon Ideen gehabt, wir. Aber wir wollen ja nicht manipulieren, ne? Sollen wir ja nicht. Halleluja. Das macht Jesus. Einmal auf Facebook, ne? Nein, das tun wir nicht. Aber der Herr kann das machen. Wir haben gebetet. Und der Herr macht das. Ja? Halleluja. Aber das war ein neuer, das ist ein neuer Weg. Ein neuer Weg. Du darfst neue Wege beschreiten. Halleluja. Und dann war Jesus noch nicht durch. Wisst ihr, er hat mit einer Frau gesprochen in Samaria, die eine Prostituierte war. Alles falsch. Alles falsch. Und dann bittet Jesus sie um einen Schluck Wasser. Und ein Jude würde das niemals, niemals tun. Wir haben ja letztens hier mit euch, ne, mit Esther und mit Uwe gesprochen, wegen Koscher und alles und wegen Wasser, ne? Das Wasser eines Samariters ist nicht koscher. Niemals. Die glaubten damals nämlich, wenn du ein kleines Stück irgendwas, Nahrungsmittel, irgendein Stück Fleisch, egal was, in den Mund nimmst, von einem Samariter zubereitet, dann wird es Schweinefleisch in deinem Mund. Das glaubten die damals. Also deswegen durftest du niemals etwas essen, was ein Samariter hergestellt hat oder verkauft hat. Niemals. Ein Jude aß niemals etwas vom Samariter. Amen. Das war Tabu. Deswegen habe ich vorhin gesagt gehabt, im Grundtext heißt es hier eigentlich, dass die Juden und die Samariter nicht die gleichen Gefäße benutzen. So steht es im griechischen Urtext. Manche englische Bibeln übertragen es auch so. Ja? Also die Juden und Samariter benutzen nicht mal die gleichen Gefäße. Und wenn du weißt, aus der Tasse hat schon ein Samariter getrunken, dann würdest du niemals im Leben sagen, darf ich mal einen Schluck nehmen? Niemals. Auch nach dem Waschen nicht. Und nach dem Nachspülen nicht. Niemals. Das war Tabu. Und hier kommt Jesus, hör mal zu. Jesus, der Sohn Gottes. Er weiß alles über die Frau. Er kennt sie. Er weiß sogar alles über den Mann, mit dem sie letzte Nacht geschlafen hat. Und er sagt, er weiß genau, dass sie da ist, um Wasser zu holen. Er sagt, bitte gib mir von deinem Krug. Wisst ihr, da haben die ganzen religiösen Geister im ganzen Umfeld wahrscheinlich von 50 Kilometern geschrien. Das macht man doch nicht! Ein Rabbi, ein Jude, trinkt von einer samaritischen Prostituierten aus ihrem Krug. Jesus sagt, gib mir von deinem Krug. Weißt du, das gibt mir Hoffnung. wenn Jesus aus dem Krug, aus der Tasse einer Samariterin getrunken hat, dann kann er auch mit mir was anfangen. Ganz egal, wie deine Vergangenheit ist, ganz egal, wie kaputt und sündhaft und unmoralisch deine Vergangenheit ist, Jesus sagt, ich habe keine andere Tasse, ich brauche deinen Krug. Darf ich deinen Krug benutzen? Darf ich dich gebrauchen, um einer verlorenen Welt vom Evangelium zu erzählen? Gott braucht dich. Wisst ihr, viele Christen sind gebunden, weil sie in falscher Demut leben. Immer wieder der Vorwurf, wenn ein neuer Dienst entsteht oder wenn eine neue Gemeinde entsteht, ja, der will sich selbst verwirklichen. So ein Quatsch. Und diese falsche Demut hält Menschen zurück und sie gehen nicht in den Dienst, weil sie ja bloß keinem irgendwie, ne, zu nahe treten wollen. Leute, das Reich Gottes leidet. Wir haben nicht genug Mitarbeiter. Da ist so viel Arbeit. Da ist so ein großes Missionsfeld. Wir brauchen noch Hunderte und Tausende von Pastoren und Evangelisten und Propheten und Aposteln und Lehrern. Da kriegen wir gar nicht genug von. Gott braucht dich. Und Gott will dich gebrauchen, um die Gesellschaft hier lokal und auch darüber hinaus zu durchsäuern, zu durchsetzen. Er will dich gebrauchen. Und so oft drehen wir uns um uns selbst herum, nicht? Um unsere Wehwehchen, unsere Probleme. Die Probleme, die wir haben, möchten manche Menschen draußen gerne haben. Weißt du, so und so, der hat mich gar nicht gegrüßt letztens. Werd erwachsen. Nimm den Schnuller aus dem Mund. Leute, wir haben eine Welt, die verloren geht. Und wir streiten uns um Dinge, die so banal sind. Und da geht eine Welt, da fährt eine Welt zur Hölle. Und wir kümmern uns um unseren Kleinkram, nicht? Er kam 5 Minuten zu spät. Ich bin für Pünktlichkeit übrigens. Ja, aber weißt du, das sind Banalitäten. Und die werden dann groß gespielt. Und dann drehen sich die Leute um sich selbst, um ihre Probleme. Und dann beschäftigen wir uns mit der Vergangenheit. Und dann muss das noch, wisst ihr, verbring mehr Zeit mit Jesus. Und fange an, etwas zu tun für Jesus. Und die Kraft kommt im Gehen. Die Kraft kommt im Gehen. Und wir sind so kraftlos, weil wir oft nicht losgehen. Weil wir zu feige sind. Amen. Was ist, wenn ich das und das mache und es funktioniert nicht? Stolz. Das ist Stolz. Wenn Gott es dir sagt, dann tu es. Und wenn es in die Hose geht, ist es eben so passiert. Und dann bist du demütig genug zu sagen, pass mal, ich habe einen Fehler gemacht. Tut mir leid. Viele Menschen werden zurückgehalten von falscher Demut, der eigentlich stolz ist. Man will nichts tun, was irgendwo anstößt. Man will nicht aus dem Rahmen fallen. Und Jesus sagt, das ist mir alles ganz egal. Ich höre auf meinen Papa. Mein Papa sagt, tu das, dann tue ich das. Amen. Alles, was er tat, war in den Augen der Menschen falsch. Er sagt, ich habe gerade den Willen des Vaters getan. Mir geht's gut. Ich bin satt. Ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Halleluja. Also, er spricht zu einer Frau in Samaria. Sie war eine Prostituierte. Und er bittet sie um einen Schluck Wasser. Alles Tabus, Tabus, Tabus. Und er hat sie alle gebrochen. Und er war noch nicht fertig. Das ist noch ein Tabu. Und jetzt wird plötzlich ein Jude, sogar ein Rabbi, zum Gastgeber. Das ist wirklich revolutionär. Ein Jude wird Gastgeber und er sagt, pass mal auf, ich habe von deinem Wasser getrunken, jetzt möchte ich dir was von meinem Wasser geben. Und er lädt sie ein zu trinken von seinem Lebenswasser. Und das ist unerhört. Sowas macht man nicht. Man lädt keinen Samariter ein und bietet ihm was zu trinken. Das macht man nicht. Und genau das tut Jesus. Er lädt sie ein und er sagt, ich habe Wasser für dich. Wir wissen aus Johannes 7, Vers 37 bis 39, er spricht dort eigentlich vom lebendigen Wasser, vom Heiligen Geist. Er lädt sie ein, Lebenswasser zu trinken, Heiligen Geist hineinzulassen. Und genau das ist der Punkt. Wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt Liebe. Und das ist der Durst und der Hunger, den Menschen hier haben. Überall in Deutschland haben wir Menschen, die am Verdursten sind. Sie suchen nach Liebe, nach wahrer Liebe. Und sie kommt, wenn der Heilige Geist hineinkommt. Dann kommt die Liebe hinein in uns. Und Jesus sagt, ich habe da ein Wässerchen für dich. Das ist so gut. Wenn du das einmal getrunken hast, das wird zur Quelle in dir. Und du wirst so viel Wasser haben, dass du überlaufen wirst. Und dieses Wasser reicht hinein bis in den Himmel. Amen. Er sprach vom Heiligen Geist. Johannes 7, Vers 37, wir können das mal anschlagen. 37 bis 39. Da heißt es, dass wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dieses Wort Ströme ist ein Wort, das gebraucht wird für große Flüsse. Wie der Jordan zum Beispiel, damals war er noch ganz groß, oder wie der Nil. Ja, also es werden Ströme fließen, wenn du so glaubst, wie die Schrift es sagt. Hör mal zu, du hast so viel Potenzial in dir. Aus deinem Leben, aus einem einzigen Leben, können riesige Ströme fließen. Wenn plötzlich ein neuer Fluss, ein neuer Riesenstrom hier, sag mal so ein Rhein plötzlich mitten durch Bad Münder fließt, wisst ihr, da werden Dinge passieren in Bad Münder, Amen. Überschwemmung. Da müssen plötzlich Brücken gebaut werden, da muss abgepumpt werden, da kommt eine neue Infrastruktur, da muss alles verändert werden. Warum? Ein Fluss fließt jetzt plötzlich durch Bad Münder. Und in der geistlichen Welt ist das genau, was passiert, wenn Christen ihre Gabe freisetzen. Wenn der Heilige Geist anfängt zu fließen durch dich, dann werden in der geistlichen Atmosphäre ganze Landstriche verändert. Da muss Finsternis weichen und Licht kommt. Leute, wir wissen doch gar nicht, wie viel Kraft in uns liegt. Und oft haben wir so ein falsches, pietistisches Strickmuster, nicht? Ich muss fromm sein und mich artig benehmen. Nein, 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 nein. Du musst den Heiligen Geist fließen lassen. Natürlich musst du fromm sein im guten Sinne, aber nicht fromm religiös. Amen. Du musst heilig sein durch und durch. Du musst Jesus ausgeliefert sein durch und durch. Ja, aber dann musst du ein Mann stehen. Dann musst du zu Jesus stehen in der Gesellschaft. Da werden sich Situationen verändern, da werden sich Beziehungen verändern. Plötzlich passiert was auch in Bad Münder, weil du aufgestanden bist. Halleluja. Im Vers 37, da heißt es ja, glaube ich, mit dem Tag, der am größten war, kannst du mal zurückgehen, auf 37, genau, am letzten, dem großen Tage des Festes. Das war das Laubhüttenfest damals. Übrigens, vor dem Laubhüttenfest haben damals die Rabbis wochenlang jede Bibelstelle aus dem Alten Testament genommen und über Wasser gelehrt. Okay? Also alles war daraufhin ausgerichtet, über Wasser zu lehren und das große Wassererlebnis zu haben am großen Tag. Am höchsten Tag des Festes. Und die Bibel sagt, genau an dem Tag, und ich glaube, sogar genau bei der Zeremonie war Jesus dabei. Und damals gab es eine ganz besondere Zeremonie. Da haben sich alle Menschen versammelt, die so reinpassten. Und der Priester kam mit zwei Silberkannen. Und er hatte zwei Silberschüsseln gehabt. Er stellte zwei Silberschüsseln auf den Altar. In der einen Kanne war Wasser. In der anderen Kanne war Wein. Und die Leute standen um ihn herum und sie starrten auf den Priester. Jetzt haben sie alles vom Wasser gehört. Jetzt kam der große Moment. Jetzt wurde das Wasser ausgegossen. Und er goss Wasser aus in die eine Schüssel und dann, es war nur eine Schüssel. Genau, und die haben sich dann gemischt. Wasser und Wein mischten sich und die Schüssel lief über den Altar hinunter in ein Rohr und dann ins Kidrontal. Das Wasser-Weingemisch. Ja. Und alle stehen da und sind fasziniert von dieser großartigen Liturgie und Zeremonie und sich schon plötzlich auf der anderen Seite: Hey, wenn jemand Durst hat, der kommt zu mir. Amen. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was Jesus sagt ist, Leute, lasst doch diesen alten Priester dort stehen. Er macht sein Ritual. Das ist so ein bisschen Wasser, eine Kanne voll Wasser. Wenn ihr zu mir kommt, dann werden aus euch Ströme fließen. Und das ist der Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Dem Alten Bund, dem Gesetz und dem Neuen Bund im Heiligen Geist. Und weißt du, da ist so viel Kraft. Du hast so viel Kraft in dir. Du musst sie nur rauslassen. Da ist ein Löwe in dir. Der Löwe aus Juda ist in dir. Jesus Christus. Lass ihn mal brüllen. Halleluja. Lass ihn raus. Er ist da. Hat nichts mit fromm sein zu tun. Natürlich sollten wir uns benehmen, anständig sein, aber weißt du, wir sollten Christusbewusst auftreten. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wow. Wisst ihr, wenn ein Botschafter kommt, wenn es ein großer Botschafter ist, hat er Security, hat so einen ganzen Schwung Menschen um sich herum, der Botschafter kommt. Nicht? Er vertritt ein ganzes Land. Und genau sollten wir auftreten. Ich vertrete Christus. Ich vertrete das Reich Gottes. Ich darf so stehen. Und weißt du was? Mein Reich hat eine Hauptstadt, Jerusalem, das Himmlische. Wir haben eine Riesenarmee. Wir haben Kraft. Und wisst ihr, unser Reich ist ein ewiges Reich. So müssen wir auftreten. Und nicht, Entschuldigung, ich bin Christ. Na? Aber so geht's uns doch. Lasst uns wach werden. Lasst uns das zu tun, wozu wir berufen sind. Es ist genug Wasser da, in dir, im Heiligen Geist. Lass dieses Wasser fließen. Weißt du was? Jeder von euch kann für Menschen beten und sie werden geheilt werden. Jeder. Nicht alle haben die Heilungsgabe, aber wenn du im Glauben betest, dann wird es passieren. Diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Da wird aufgezählt, was alles passieren wird. Unter anderem werden sie Hände auflegen und es wird besser werden. Es wird Genesung eintreten. Jeder, wenn du glaubst, weil wenn du glaubst, wie die Schrift sagt, dann werden aus dir heraus Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann wird Heilung herausfließen. Amen. Du wirst sitt und satt werden und du wirst genug haben, um überzufließen, um weiterzugeben. Halleluja. Ich komme langsam zum Schluss. Ich sagte vorhin, dass Jesus der Meister-Evangelist war. Und das siehst du ja in diesem ganzen Kapitel wunderbar. Ganz geschickt, ganz, ganz toll. Wenn du mal schaust, Johannes 4, als Jesus dieser Frau begegnet, da sagt sie in Vers 9 zu Jesus, wie du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Vielleicht war das eher so, in dem Ton jetzt, ne? Im richtigen Ton. Wie? Du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist? Eure Väter und meine Väter haben sich eine Haare gehabt. Ihr habt uns verurteilt, ihr habt unseren Tempel zerstört und du wagst es, mich um Wasser zu bitten? Du bist nur ein Jude. Ich hasse dich. Das war die Einstellung, die Reaktion. Und hier setzt Evangelisation ein. Evangelisation ist eigentlich Menschen ganz einfach definiert. Ich stelle Jesus einem anderen Menschen vor. Das ist Evangelisation. Ist nicht jemanden zu überzeugen, das zu glauben, was du glaubst. Nein. Ist nicht jemanden in die Kirche zu schleppen. Ist gut, mach das weiter, aber das ist nicht Evangelisation. Nicht? Das ist in die Kirche zerren, ist auch gut. Ja? Amen. Aber das ist nicht Evangelisation. Evangelisation heißt, ich stelle jemandem meinen besten Freund Jesus vor, hallo? Nicht? Und dass eine reale Beziehung entsteht zwischen meinem besten Freund Jesus und meinem Freund hier auf Erden. Das ist Evangelisation. Evangelisieren heißt auch nicht, jemandem eine Gemeindemitgliedschaft aufzuhalsen. Nein. Ne? Bestimmte Doktrin, du musst das so und so glauben. Und Jesus kommt genau in der Mitte der Trübsal und keinen Tag später. Und wenn du das nicht glaubst, kommst du nicht in den Himmel. Das ist nicht Evangelisation. Evangelisation heißt, jemanden in eine Beziehung zu Jesus zu bringen. Damit er versteht, wer Jesus ist. Das ist Evangelisation. Und sie fängt bei jedem Menschen verschieden an. Der eine weiß mehr über Jesus, der andere weniger. Und dort, wo die Person ist, da holst du die Person ab und erzählst immer mehr von Jesus. Und als Jesus kommt, in diesem Fall, stellt er sich selbst vor, weil er der Weg ist. Sagt sie, hey, du bist nur ein Jude. Eigentlich will ich mit dir gar nichts zu tun haben. Ablehnung. Und plötzlich in Vers 11, oh sieh, oh Wunder, in Vers 11 spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest und so weiter. Sie redet ihn plötzlich an mit Respekt. Sie sagt, Herr, vorher war er nur so ein Jude. Und jetzt sagt sie zu ihm, Herr. Vers 15, das Gleiche. Sie sagt noch einmal, Herr zu ihm. Und wisst ihr, ihre Offenbarung wächst. Evangelisation passiert. Eben noch war er ein Jude. Plötzlich hat sie Respekt vor ihm. Schaut mal Vers 19 an. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Moment mal. Eben noch war er ein Jude, ein Taugenix, ein Feind. Und plötzlich sagt sie, hey, du bist ein Prophet. Evangelisation im Fortschritt. Es geht weiter. Sie kriegt neue Offenbarung von Jesus. Sie kommt Jesus näher im Geist. Das ist Evangelisation. Dann geht's weiter. Vers 25. Und hier merkt sie es im Herzen schon, aber sie wagt es nicht, es auszusprechen. Vers 25 spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Und in ihr schreit alles, das muss er sein. Das muss er sein. Aber sie wagt es nicht, es über die Lippen zu bringen. Und sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommt. Sie deutet es nur an. Aber im Herzen weiß sie es schon. Er war eben noch ein Jude. Dann war er ein Herr. Dann ein Prophet. Und jetzt ist er schon der Messias. Boah, das ist Evangelisation. Sie begreift plötzlich mehr, wer Jesus ist. Hat nichts zu tun mit irgendwelchen Doktrinen. Jesus stellt sich ihr vor. Er ist für sie nun der Messias. In Vers 26 sagt er es ihr ganz klar. Ich bin's, der mit dir redet. Und sie weiß, das ist er, der Messias. Lässt ihre Krüge stehen, sie läuft nach Sychar, erzählt es den Leuten und große Freude bricht aus. Übrigens, Frauen predigen auch, sie hat evangelisiert, sie hat gepredigt über Jesus. Und die Leute kamen raus und sie haben es ihr geglaubt, sie kamen raus und sie sprachen zu Jesus. Und wisst ihr, ich glaube, irgendwo dort auf der Strecke, das steht nicht in der Bibel, das schätze ich so ein, ist sie wahrscheinlich wieder traurig geworden. Wisst ihr warum? Weil der Messias war, für die Juden. Sie war nur eine Halbjüdin. Aber er war doch für die Juden gekommen. Er war der Meschiach für die Juden, nicht für die Samariter. Aber weißt du was? Die Offenbarung geht noch weiter. Und dann kommen die raus, die Leute, und sie sprechen mit Jesus. Und dann sprechen sie zu der Frau, Vers 42, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltretter, der Weltheiland. Merkt ihr? Jetzt hat sie es begriffen. Jetzt ist sie angekommen. Sie hat verstanden, Jesus Christus ist der Erretter der ganzen Welt, auch der Menschen in Sücher. Auch der Mensch in Bad Münder, in Deutschland. Er ist der Retter der ganzen Welt. Und jetzt hat sie ihn erkannt als ihren persönlichen Erretter. Jetzt konnte sie etwas mit Jesus anfangen. Vorher nicht. Vorher wusste sie, er war ein Jude, gekommen für die Juden. Und jetzt wusste sie, er ist ein Jude, aber er ist gekommen für die ganze Welt. Auch für mich. Und da passiert Errettung. Wenn du heute durch die Straßen gehst, ich weiß nicht, von Bad Münder hier, aber generell, dann wirst du Menschen finden, die sagen, ja, wir kennen Jesus. Die einen kennen Jesus als einen guten Menschen. Ja, er hat mal gelebt. Es gab mal den historischen Jesus. Es war ein guter Mann. Das kann man ja gar nicht mehr verleugnen. Es ist zu oft erwähnt worden in außerbiblischen Geschichtsbüchern. Ihn gab es. Okay, er war ein guter Mensch. Ein Jude, ein guter Jude. Und da bleiben sie stehen. Manchen Leuten wirst du begegnen, die sagen, ja, er war ein Prophet, er ist ein Prophet. Die sagen, steht geschrieben im Buch. Isa ist ein Prophet. Im Koran steht es geschrieben, dass Isa, Jesus, ein Prophet ist. Und weißt du was? An der Stelle bitte nicht argumentieren. An der Stelle haben selbst die Moslems recht. Jesus ist ein Prophet, ja, aber bleib da nicht stehen. Darf ich dir Jesus weiter vorstellen? Er ist nicht nur ein Prophet, er ist der Retter der ganzen Welt. Er ist der einzige Weg zu Gott. Deswegen musst du den Leuten nicht widersprechen. Du kannst da anknüpfen und sagen, du hast recht, er ist ein Prophet, aber er ist noch viel, viel mehr. Und das ist Evangelisation. Weißt du was? Das kannst du auch. Nicht aus eigener Kraft. Da fehlt uns oft der Mut, oft die Courage. Und oft sagt der Heilige Geist, sag etwas und wir schweigen. Ich auch. Ich kenne das. Aber wenn wir erfüllt sind, dann werden wir den Mund aufmachen. Und dann werden wir zu Jesus stehen. Und dann werden wir evangelisieren. Und wir werden Menschen dort abholen, wo sie sind. Und dann immer weiterführen in die Erkenntnis hinein, bis sie Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland einlassen. Amen. Und das kannst du am besten tun, wenn du den neuen Weg gehst. Den Weg gehst, den Gott dir zeigt. Den Weg durch Samaria. Offensiv. Offensiv. Nicht der Weg in Judäa um Jerusalem herum, nicht? Um die Gemeinde herum. Nein, aus der Gemeinde heraus in die Welt hinein. Zwischendurch zurück auftanken und wieder raus in die Welt hinein. Warum sollte nicht jeder von euch oder jedes Ehepaar einen Verein gründen? Nicht? Kleingärtnerverein, Briefmarkensammelverein, zum Beispiel. Oder sich irgendwo einer Gruppe einschließen, um die Leute zu erreichen für Jesus. Um reale Beziehungen zu haben zu den Leuten. Die Gemeinde muss aufstehen. Die Gemeinde muss rausgehen. Was hier passiert, ist nur auftanken. Gefahren wird da draußen. Amen. Jeden Sonntag zur Tankstelle. Jeden Sonntag bitte einmal voll. Ja? Und dann musst du raus und richtig aufs Gaspedal drücken. Und dann musst du Gas geben für Jesus. Da draußen, nicht hier. Da draußen. Und jeder auf seiner Stelle. Und weißt du was? Gott wird sich zu dir stellen. Fordere Gott heraus. Sag ihm, mein Gott kann das. Du hast Probleme, mein Gott kann die lösen. Du bist krank, mein Gott kann dich heilen. Schäm dich nicht. Nimm den Mund doch mal voll. Für Jesus. Und dafür musst du wissen, wer du bist in Christus. Was du hast in Christus. Wir haben, ich und du, wir haben Zugang zu himmlischen Örtern. Durch Jesus Christus. Wir können direkt durch und sagen, Papa, hier ist ein Problem. Da ist jemand, der möchte dich kennenlernen, der ist gerade krank. Papa, mach ihn mal gesund, damit er dich kennenlernt. So einfach ist das. Und wisst ihr, Gott liebt es, nicht Christen zu heilen. Amen. Gott liebt es, auch Moslems zu heilen. Halleluja. Weil wenn sie geheilt sind, dann kommen sie zu Jesus. Und Gott braucht dich und mich, um den Mund aufzumachen. Amen. Ich will für euch beten heute. Natürlich können wir für Heilung beten. Und für Befreiung beten. Und Gott heilt, er befreit, das wissen wir alle. Aber ich möchte heute auch ganz besonders beten für Menschen, die sagen, ich möchte freigesetzt werden. Ich möchte rausgehen. Ich möchte von meinen kleinen Problemen vergessen. Ich möchte etwas tun für Jesus. Und wenn du anfängst, etwas zu tun für Jesus, wenn du rausgehst und aktiv wirst, werden die ganzen kleinen Probleme nebensächlich. Amen. Wenn du morgens aufstehst, was ist dein erster Gedanke? Es sollte sein, hey, heute bauen wir Reich Gottes. Heute kann ich jemandem von Jesus erzählen. Heute ist ein guter Tag. Jesus lebt mit mir und ich werde heute jemanden erreichen für ihn. Und dann wird diese Gemeinde hier aus allen Nähten platzen. Weil wir plötzlich gesellschaftsrelevant geworden sind. Weil plötzlich die Gemeinde etwas zu sagen hat in die Gesellschaft hinein. Leute, wir wollen uns einmischen, wo es nur geht. Einmischen für Jesus. Der Sauerteig muss untergemengt, untergemischt werden. Und wir müssen uns einmischen, wo es nur geht. Damit Reich Gottes Prinzipien gelebt werden. Und so wird Gesellschaft verändert. Durch dich. Durch dich. Durch jeden von uns. Ganz egal, wie deine Vergangenheit ist. Gott sagt, ich brauche deinen Krug. Ich brauche dein Gefäß. Amen.